Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit dem coolen Abenteurer Jonas Deichmann. Viel Spaß!
Und damit moin moin aus Rostock City. Ich bin Gabriel, euer Host. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Heute mit Episode Nummer 89 mittlerweile. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und haben heute einen Abenteurer zu Gast. Wir sprechen mit Jonas Deichmann, dem Extremsportler, über den gerade ganz Deutschland spricht. Zwischen RTL und Sat.1 hat er sich auch nochmal Zeit genommen für den New Work Chat. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wir sprechen mit ihm über sein neues Buch Das Limit bin nur ich, in dem er beschreibt, wie er seinen unglaublichen Trip in 429 Tagen mit der Triathlon Disziplin um die Erde geschafft hat. Der 34 Jahre alte Stuttgarter war im September 2020 gestartet in München und hat es dann mit einer 120-fachen Ironman-Distanz tatsächlich geschafft, einmal um den Globus herumzukommen. Ganz krass, wie sich das dann ausdrückt in den Zahlen. Das waren nämlich 21.600 Kilometer auf dem Fahrrad, 5.060 Kilometer laufen und 460 Kilometer schwimmen. Er hält 6 Weltrekorde und hat schon die ein oder andere Tour hingelegt auf dem Planeten und gezeigt, was möglich ist, wenn man nur daran glaubt. Wir sprechen in diesem Podcast über Motivation, über Durchhaltevermögen und über Tipps, die er uns allen geben kann, um aus der Komfortzone herauszukommen. Also viel Spaß mit der heutigen Episode mit Jonas Deichmann und ich danke wie immer auch heute meinem Werbepartner und Sponsor Mandarin Medien, die Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern rund um Kommunikation, Marketing, Recruiting und auch Digitalisierung. Wenn auch ihr sagt, ihr würdet gerne in diesem Podcast als Unterstützer, Werbepartner dabei sein, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an über LinkedIn, Twitter, wenn ihr mögt, oder geht auf meinen Blog gabrielrath.com. Und jetzt springen wir direkt rein.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Jonas Deichmann heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel und schöne Grüße aus der Schweiz.
Aber du bist nicht in Stuttgart, deiner Heimatstadt, sondern du bist natürlich wie immer unterwegs, ja?
Genau, so gerade bin ich tatsächlich über Weihnachten, Neujahr hier bei der Familie zu Besuch. Ich war ja jetzt ein ganzes Jahr oder sogar länger, 14 Monate unterwegs und habe jetzt mal zwischen den Jahren so ein bisschen Erholung gehabt hier in dem Schweizer Jura, bevor es dann Ende der Woche wieder auf Tour geht.
Ich mache ja diesen Podcast seit 3 Jahren und finde das selber so spannend, dass ich natürlich nicht nur Leute kennenlernen kann, sondern die mir auch wiederum spannende Geschichten erzählen von spannenden Leuten. Und dann bist irgendwann auch du ins Spiel gekommen. Ja, Mensch, der Jonas Deichmann, der umrundet ja gerade die Welt als erster Mensch. Und ich so, wie, was macht der da? Und dann habe ich dann nachgeschaut und dann warst du gerade in Mexiko unterwegs. Und da war ich immerhin froh, dass ich noch einen Teil deiner Reise mitverfolgen konnte. Und habe mit meiner 8-jährigen Tochter, die übrigens auch das Intro dieses Podcasts spricht, das dann verfolgt. Ich soll auch schön grüßen von Mathilda, lieber Jonas. Und habe auch von ihr ein, zwei Fragen mitgebracht und habe seitdem verfolgt deine Reise bis zum Schluss jetzt nach München. Und ja, da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, deine Reise. Aber mich interessiert natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, zu diesem Job, dieser Arbeit, was du vielleicht auch mitgeben kannst über Motivation und über Ziele und Optimismus. Und ich habe so 2 Einstiegsfragen am Anfang, die ich meinen Gästen immer stelle, die würde ich auch dir gerne stellen. Das erste wäre, wie würdest denn du meiner 8-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so beruflich tust?
Das ist tatsächlich eine neue Frage, weil ich habe jetzt so viele Interviews gehabt, aber einer 8-jährigen Tochter das zu erklären, habe ich bisher noch nicht gehabt. Also von der Seite auch mal mein Kompliment. Also liebe Mathilda, ich bin von Beruf Abenteurer. Das heißt, ich gehe raus in die Wildnis und in fremde Länder und erlebe dort Abenteuer. Das heißt, ich mache Sport, ich gehe zelten, esse exotisches Essen, kletter auf den Berg und fahre Fahrrad und alles, was so dazugehört. Und darüber schreibe ich dann hinterher, wenn ich das Projekt fertig habe, Bücher und drehe einen Film und halte Vorträge.
Und wie kann man damit Geld verdienen, würde sie jetzt vielleicht fragen.
Damit kann man Geld verdienen, wenn man, sag ich mal, viele Leute einem folgen und man viel in den Medien ist. Denn dann ist man für Sponsoren interessant und dann hat man auch Leute, die am Ende das Buch kaufen und die zu meinen Vorträgen kommen. Mhm. Also je höher der Bekanntheitsgrad, desto mehr Geld kann man damit verdienen am Ende, wenn man es clever anstellt.
Ja, vielen Dank. Das Buch habe ich übrigens auch gelesen, war für mich mit eins der fesselndsten, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Einfach so, man war eigentlich mit dir unterwegs, das haben dir, glaube ich, auch schon viele Leute gesagt, aber Kompliment für dieses Buch. Aber auch gerne nochmal die zweite Frage, die ich gerne immer stelle. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
Schon wieder eine neue, interessante Frage. Ich würde sagen, Abenteurer, Weltreisender, Motivationstrainer, Fahrradfahrer und Extremsportler.
Kannst du dich eigentlich noch erinnern, als du so 8 Jahre alt warst, war dieses Abenteuer-Thema da auch schon so präsent? Ich bin ja 80er-Jahrgang, also ich erinnere mich, ich war auch extrem viel draußen früher noch. Also wir hatten natürlich kein Internet und es war ja eine ganz andere Zeit und Fernsehen, wir hatten glaube ich 2, 3 Kanäle damals. Ich bin ja auch noch in der DDR aufgewachsen, da gab es ja ohnehin und nichts groß, außer das, was so ein bisschen reingeflimmert ist. Aber wir waren eigentlich die ganze Kindheit draußen und ich glaube, bei dir war es so ähnlich und mich würde natürlich interessieren, woher kommt dieses Abenteuer-Ding bei dir?
Ist vollkommen richtig. Ich erinnere mich auch noch genau daran, dass wir, ich war irgendwie erst 12 oder 13, als wir einen Fernseher bekommen haben und den durften wir auch nur zu Fußball-Länderspielen und solchen Sachen anschauen. Also ich bin tatsächlich noch ohne Handy und Fernsehen aufgewachsen, was auch sehr, sehr schön war. Denn ich war nonstop draußen mit meinem Vater und meinem Bruder. Auch in jedem Urlaub waren wir nicht im Hotel, sondern zelten in den Bergen oder am Meer. Und so bin ich von klein auf, sag ich mal, damit aufgewachsen. Interessant ist auch mein Opa, der war nämlich Schlangenfänger, Schlangenzüchter in Afrika. Bin ich auch ein paar Mal, als wo ich klein war, auch dort gewesen. Und das prägt einen natürlich dann schon, wenn man so sieht, dass es auch komplett andere Lebenskonzepte gibt. Deshalb den Traum vom Abenteuer, den habe ich schon immer in mir gehabt, aber dass man dann erkennt, das kann man ja auch als Beruf machen, das ist dann irgendwann während dem Studium passiert, weil das weiß man natürlich als kleines Kind noch nicht, man kann Profi-Abenteurer werden.
Hast du als Kind auch gerne schon so Abenteuerfilme geguckt, Jules Verne und Indiana Jones und hat dich dieses Thema da auch schon begleitet?
Also Jules Verne habe ich tatsächlich die Bücher alle gelesen, als ich noch, ich glaube, in der Schule war. Also es hat mich schon immer begeistert und generell Geografie war immer neben Sport mein Lieblingsfach. Also so das Reisen in die weite Welt, das hat mich schon immer fasziniert.
Aber dass daraus auch mal ein Job entstehen kann, das war dir sicherlich am Anfang noch nicht klar. Du hast nämlich auch erstmal noch kräftig losstudiert. Erzähl mal, wie war da so dein Einstieg in die Arbeits- oder Studienwelt?
Also ich habe International Business studiert, auch komplett im Ausland, erst den Bachelor in Schweden, Brasilien und Singapur und dann den Master in Dänemark und Indien. Und bei dem, also da war ich auch schon sehr, sehr viel auf Reisen, habe auch während des Studiums teilweise komplett vom Strand aus studiert, habe erkannt, dass man nicht vor Ort sein muss, also wie es jetzt eigentlich in der Corona-Pandemie üblich ist, das habe ich damals schon vor ein paar Jahren mein Studium auch schon so gemacht, aber da war ich noch der Einzige. Und da wurde mir schon klar, dass ich jetzt nicht den normalen Weg gehen möchte, sondern mein eigenes Leben leben. Und habe dann trotzdem nach dem Studium in Deutschland zurück nach Deutschland gegangen und habe im Vertrieb, IT-Vertrieb in München gearbeitet, um einfach mal Geld zu sparen und vor allen Dingen Erfahrungen zu sammeln. Denn für die Selbstständigkeit hinterher ist Vertrieb das Allerwichtigste. Und mir war aber bereits da klar, das ist nur eine Zwischenetappe, bevor ich dann meine eigene Firma aufmache. Wie die dann aussieht, das habe ich damals noch nicht gewusst, denn davon, dass ich so lebe, wie ich es jetzt tue, das habe ich mir natürlich nicht erträumt damals.
Das ist ja oft so, dass Leute erstmal Erfahrungen machen, um zu wissen, was sie nicht wollen, um dann nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Braucht es denn für dich so ein Gründergen oder ist das mehr so ein Skill, den man entwickeln kann, um so sein eigenes Ding zu machen, auch beruflich?
Man kann es auf jeden Fall auch lernen und trotzdem ist natürlich schon so ein bisschen das auch im Gen drin, dass man scheitert und wieder aufsteht und Neues wagt, denn letztendlich die meisten schwierigen Projekte, die meisten neuen Projekte, und da gehört definitiv die Unternehmensgründung absolut dazu, die scheitern, bevor sie überhaupt beginnen. Also man hat den Traum von etwas und es ist einfach immer einfacher, ja, in der Komfortzone zu bleiben. Es ist einfacher, im festen Job zu bleiben. Und klar scheitert man, die meisten Startups scheitern. Und dann wieder aufzustehen, nochmal zu probieren und nochmal zu probieren, bis es am Ende klappt, das kann man gewissermaßen auch lernen, aber da ist auch ganz viel Einstellung dabei und kommt oft wahrscheinlich auch aus der Familie. Bei mir in der Familie hat nie einer gesagt, geh die sichere Variante und denk an deine Altersvorsorge, sondern meiner Familie, wenn man erzählt hat, oh, ich habe eine verrückte, riskante Idee, möchte ich unbedingt machen, dann hat die Familie gesagt, ja super, los geht's, wie kann ich helfen? Und daher beides, absolut. Mhm.
Das ist für mich als Vater natürlich spannend. Ich habe drei Kinder, also drei Mädels und wir möchten die auch gerne unterstützen, sich auszuprobieren. Ich glaube, früher wurden Kinder eher noch so sozialisiert, möglichst sicher und bloß nicht kündigen und irgendwie ordne dich so ein bisschen ein. Und heute geht es ja immer mehr darum, die Möglichkeiten, die man hat, zu nutzen und sich auch zu verwirklichen, in andere Länder zu gehen. Man hat ja mehr Optionen denn je. Aber Komfortzone ist nochmal so ein Stichwort, was ich da bei dir gerne aufgreifen möchte. Du warst ja sicherlich schon immer sportlich, Fahrradfahren deine große Passion. Wie bist du dann aber auch in Richtung dieser großen Projekte gekommen? Ich glaube, 2017 war das dein erster Weltrekord, Fahrrad Europa, Eurasien. Wie bist du diese großen Projekte angegangen? Hast du dich einfach immer weiter gesteigert in deinen Distanzen oder wie kam es?
Ich habe in meiner Jugend immer Leistungssport gemacht. Also ich bin auch damals Radrennen gefahren, aber das war immer jetzt nie auf größeren Reisen. Da habe ich die erste während dem Studium gemacht. Ich habe in Schweden studiert damals und hatte viel Zeit und den Wunsch, die Welt zu sehen, aber hatte kein Geld. Und habe dann gedacht, ja, auf dem Fahrrad ist günstig und super, macht mir Spaß und bin dann einmal um die Welt geradelt. Und da kam dann am Ende der Traum, warum nicht die beiden Dinge miteinander verbinden. Das Abenteuer, Weltreise und den Leistungssport aus der Jugend. Und wenn man das tut, dann kommt man genau dabei raus, wie schnell kann ich einen Kontinent durchqueren. Und da habe ich dann ja Sponsoren für gefunden für das erste Projekt und habe dann den Eurasien-Weltrekord damals noch als aus einer Festanstellung herausgemacht, aber hatte da bereits, wo ich das gemacht habe, auch noch nicht genau gewusst, von was ich am Ende lebe. Also dass ich jetzt als Profi-Abenteurer lebe, das habe ich damals natürlich jetzt auch nicht erwartet, weil es ist auch kein normaler Berufsbeschreibung, der man folgen kann. Also es gibt weltweit nur eine Handvoll Leute, die von dem leben, was ich jetzt mache. Sondern mein Gedanke war, jetzt machst du den Weltrekord und schaust, dass der so gut wie möglich in die Medien kommt, dass du eine tolle Story zu erzählen hast und schaden wird es dir nicht. Und dann schaust du hinterher auch, was du damit anfängst. Zum einen, vielleicht könnte ich mal Reisen anbieten, vielleicht mache ich meine eigene Firma. Am Ende ist ja alles, du verkaufst dein Produkt, du verkaufst deine Story, du verkaufst auch dich selbst, wenn du irgendjemanden überzeugen möchtest. Und wenn du eine tolle Story zu erzählen hast, dann schadet dir das nie. Und daher war das mein erster Gedanke und das ging dann in Schritten immer weiter. Also ich sage immer, der Weg ist nie geradeaus, sonst ist er auch langweilig. Solange du aber in die richtige Richtung rennst, ist alles gut. Und die geht manchmal ein bisschen zickzack, aber solange sie stimmt, dann kommst du dem Ziel entgegen.
Aber du hast ja da bei dieser Fahrt gleich vorgenommen, also wenn ich die schon fahre, dann muss es auch ein Weltrekord werden, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja auch die Chance nicht so oft, dass man Sponsoren für was findet. Und ich wollte dann, wenn schon richtig.
Und du hast da auch Leute kennengelernt, habe ich in deinem Buch gelesen, die du jetzt auf der letzten Fahrt nochmal wieder getroffen hast, ja, auch wenn sie sich nicht immer daran erinnern konnten.
War total lustig. Also ich bin meinen ersten Rekord ja auch durch Eurasien, also größtenteils durch Russland geradelt und bin jetzt wieder auf der teilweise exakt selben Strecke halt im Winter unterwegs gewesen. Und zum einen in Vladivostok natürlich, wo ich angekommen bin, waren exakt dieselben Leute von der Radgemeinschaft, die ist halt ziemlich klein in Vladivostok, aber auch bei verschiedenen Restaurants entlang der Strecke. Ich meine, es gibt nur eine Straße, die durch Russland geht und da sind nicht viele Menschen, wenn man nach Osten kommt. Und das sind genau dieselben Cafés und Restaurants, wo ich jetzt wieder aufgetaucht bin. Und da gab es so Momente, ich erinnere mich an eine, da bin ich 2017 im September damals in einem Schneefall in kurzer Hose und kurzen Handschuhen vollkommen durchgefroren da angekommen und ich konnte nicht mehr bezahlen, weil ich mein Geld nicht mehr rausbekommen habe aus meinem Geldbeutel. Und ich sah wohl so aus, also die Frau wollte einen Krankenwagen rufen und hat mich dann aber so mit Decken und so wieder aufgewärmt und hat mich im Abstellkämmerchen übernachten lassen. Und jetzt bin ich dort wieder an derselben Stelle vorbeigekommen und wieder im Schneefall, das ist eine sehr abgelegene Gegend, also das ist halt 200 Kilometer bis in die nächste Ortschaft. Also ich war ein bisschen besser ausgestattet, auch keine kurze Hose, aber mein Zustand war trotzdem ziemlich kritisch und sie hat mich dann sofort sich wieder um mich gekümmert. Ich habe wieder im selben Abstellkämmerchen übernachtet.
Wer weiß, vielleicht kommst du da irgendwann nochmal rein, aber so wie ich dich verstehe, deswegen machst du es ja auch, diese Abenteuer, immer dieses neue Kennenlernen von Leuten und von Geschichten letztendlich. 2018 bist du dann dein nächstes großes Projekt angegangen, die Amerika-Tour, da gibt es ja auch ein spannendes Video bei YouTube, wo du uns da so mitnimmst. In nur 97 Tagen hast du das geschafft. Man sieht in dem Video aber auch, was für ein Kampf das war, also mit Gegenwind, mit ewig nur geradeaus fahren, mit Übernachten in Stundenhotels teilweise. Also wie schwer war das wirklich? Das muss ja kein Zuckerschlecken gewesen sein.
Ja, die Panamericana ist letztendlich für mich die absolute Traumroute, weil man startet oben in der nördlich vom Polarkreis, dann geht es durch alle Klimazonen hindurch und alle möglichen Landschaften und unten wird es dann auch wieder verdammt kalt in Feuerland. Es ist allerdings auch die Gegend mit den extremen Bergen und extremen Winden dann vor allen Dingen im Süden. Ich hatte bei den 97 Tagen ja vielleicht 5, 6 einfache Tage dabei, wo das Wetter gut war und der Wind okay und die Straßenverhältnisse. Der Rest war alles entweder Hochgebirge oder dann in Patagonien teilweise Winde, die waren so stark, ich musste schieben auf flacher Strecke, weil der Wind mich einfach mit 80, 90, 100 km/h gekommen ist. Und es war unglaublich hart, aber ich sage immer, die harten Momente sind die besten Erinnerungen.
2019 hast du denn das nächste Thema angegangen, Cape to Cape. Also wie planst du eigentlich diese Touren? Überlegst du dir da schon während einer Tour die nächste? Kann man sich das so vorstellen?
Ganz genau. Also ich habe ja viel, viel Zeit zum Nachdenken und meine neuen Projekte, die kommen immer während dem aktuellen Projekt. Liegt zum einen der Zeit, zum anderen aber auch, bin ich der Meinung, dass ich immer ein neues Projekt brauche. Denn jetzt mein Triathlon um die Welt waren 14 Monate. Und mit der Vorbereitung und allem sind es 2 Jahre, wo das mein Leben ist. Also es ist mein Lebensmittelpunkt. Und wenn es dann geschafft ist und so die erste Aufregung und Freude ist vorbei, dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Und dann wieder im Kreis ums Haus rumfahren, ist irgendwie ja nicht wirklich befriedigend. Deshalb, ich weiß auch von vielen Weltreisenden oder Extremsportler, die ihr großes Projekt geschafft haben und dann 2 Monate später sind sie depressiv oder haben massiv damit zu kämpfen. Und die Situation habe ich noch nie gehabt, aber wahrscheinlich auch, weil ich immer ein neues Projekt habe. Das ist so vom Gefühl her, ich bin jetzt aktuell froh, ich habe jetzt erstmal Urlaub und oder halt andere Dinge zu tun und Vorträge etc. Aber ich weiß ganz genau, dass in ein paar Monaten wieder der Punkt kommt, wo ich bereit bin und wo ich mich wieder dann sage, okay, jetzt beginnt die Vorbereitung aufs nächste große Projekt. Also ich habe was, worauf ich mich bereits freuen kann.
Ja, das glaube ich wohl. Aber es scheint offensichtlich dann immer noch größer oder herausfordernder zu sein, immer höhere Ziele. Du würdest jetzt wahrscheinlich nichts machen, was viel, viel kleiner ist, sondern du suchst natürlich immer noch neue Grenzen, die du irgendwie übertreten kannst und sprengen kannst. Erzähl doch nochmal die 2019er Tour Cape to Cape. Was war das Besondere an dieser Fahrt bis nach Südafrika runter?
Also ich bin damals in 72 Tagen vom Nordkap nach Kapstadt geradelt. Und also bis Afrika lief das alles relativ locker, aber dann, Afrika hat einfach jeden Tag eine neue, meist böse Überraschung für einen parat, denn das Fahrradfahren an sich war das Einfache. Man muss halt jeden Tag seine 250 Kilometer radeln. Das die wirkliche Herausforderung war das Ganze drumherum. Also die Logistik, es gibt keine Ersatzteile, es gibt teilweise auch kein Essen. In der Sahara habe ich praktisch gehungert, habe 3 Lebensmittelvergiftungen bekommen. Und auch mit der Bevölkerung, die sind zwar alle super nett und freundlich, aber genauso gibt es Bürgerkriege, gibt es Probleme mit Polizei, mit Militär, alles ist bürokratisch. Ich habe am Ende eine Nacht in der Gefängniszelle verbracht, ja, durch ein Bürgerkriegsland geradelt, habe abends einen Besuch von einem Löwen bekommen. Ah. Und solche Dinge, die halt in Europa nicht passieren.
Das ganze Thema Storytelling hast du ja auch auf deinen Reisen dann auch immer weiter getrieben und dir sozusagen auch eine große Followerschaft aufgebaut. Du bist ja auf Social Media auch sehr aktiv, YouTube logischerweise, aber auch Instagram ist offensichtlich auch so dein Hauptkanal, nehme ich an, ne?
Genau, es hat sich jetzt so entwickelt. Am Anfang war Facebook auch ziemlich stark, aber mittlerweile ist Instagram schon mein Hauptkanal, wobei ich natürlich Facebook, Instagram und YouTube alles bespiele.
Könntest du auch mal deine Follower fragen, welche Challenge sie dir mal kredenzen? Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Wohin soll der Jonas mal aufbrechen? Kommen bestimmt ein paar verrückte Ideen zusammen.
Das stimmt, eine interessante Perspektive, muss ich vielleicht mal machen. Das ist also prinzipiell auch immer gut, die Leute mitentscheiden zu lassen.
Ja. Ja, und wie kamst du dann auf die Idee, wirklich diesen Triathlon einmal um die Welt? Es hat ja offensichtlich auch noch keiner gemacht. Das scheint ja auch immer so der Reiz in der Sache zu sein, etwas zu schaffen, was so noch keiner geschafft hat. Aber wie kamst du auf die Idee?
Also ich war damals in der Sahara bei dem Cape-to-Cape-Projekt unterwegs und genau, wo mir die Idee kam. Und es gab dafür 2 Dinge, warum ich am Ende mich für den Triathlon entschieden habe. Zum einen, ich habe jetzt die letzten Jahre, hatte ich Fahrradrekorde gemacht, bin auf praktisch allen Kontinenten unterwegs gewesen. Es gab auf dem Fahrrad wenig Neues für mich zu sehen. Neue Länder, klar, aber es ist alles irgendwie, ich habe die Disziplin erlebt. Und ich habe auch die schwierigsten Dinge gemacht. Also ich war bereit für eine neue Herausforderung und einfach eine komplett neue Disziplin. Und ich habe natürlich immer schon den Traum gehabt, einmal um die Welt. Ist irgendwie logisch als Abenteurer. Und es hat bereits einer einen Triathlon rund um Großbritannien gemacht. Das war bis dahin der längste Triathlon aller Zeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn der rund um Großbritannien kann, dann kann ich auch einmal um die Welt. Dauert halt ein bisschen länger.
Mhm. Wobei du kein Triathlet warst, hast du gesagt, ne? Auch Schwimmen war für dich etwas, was du ja nicht lernen musstest, aber dem du dich nochmal neu genähert hast. Du bist ja im Bodensee viel unterwegs gewesen, habe ich gelesen, und hast dich ja ohnehin auf diesen besonderen Triathlon auch vorbereitet. Man sieht dich auch auf Bildern, da ziehst du so einen Reifen hoch, um, glaube ich, so ein bisschen dieses Laufen in den Bergen schon mal zu trainieren. In der Kältekammer von der Deutschen Bahn hast du auch noch trainiert, bei wie viel, minus 20 Grad oder so?
Genau, minus 24 hatte es da drinnen und haben sie noch so eine Schneekanone und Vereisungsmaschine und Windanlage gehabt. Also wir haben da so einen richtigen sibirischen Schneesturm drin gehabt und ich war 4 Stunden auf dem Hometrainer da drinnen. War einfach so der letzte Test für Ausrüstung und mich natürlich auch.
Und wenn du dir jetzt nochmal, wenn du dich nochmal so zurückversetzt an den Start in München im September 2020 war das, ne? Wie war deine Gemütslage? Du warst sicherlich schon voller Euphorie, jetzt geht's endlich los mit all dieser Vorbereitung und mit all dieser Reise, die du gedanklich dir schon irgendwie abgesteckt hast. Aber wie viel Respekt hattest du auch vor dieser bis dahin deinen größten Aufgabe?
Für mich ist das Losfahren immer der schönste Moment, nicht das Ankommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, im Vorfeld gibt's, also ich selber habe keinen Zweifel daran. Ich weiß, wenn ich einmal entschieden habe, ja, das geht, das mache ich, dann mache ich das auch. Aber im Umfeld gibt's so viele Leute, die sagen, sag mal, du bist doch Fahrradfahrer, du hast doch keine Ahnung, 120 Marathons in 120 Tagen, weißt du, wie weit es ist, oder schwimmen. Ich habe Seepferdchen gehabt und ich war praktisch Schwimmanfänger und habe dann als Vorbereitung, bin ich einmal der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, aber es ist halt Bodensee und Adria sind halt doch 2 ziemlich unterschiedliche Dinge. Also ich habe wirklich nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich bin immer Optimist und positiv und weiß, ich schaffe das, aber drumherum gibt's ganz viele Leute, die sagen, das geht nicht. Und in dem Moment, wo ich losfahre, da gibt's keinen Platz mehr für Zweifel. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und jetzt geht's einmal rund um die Welt. Punkt. Und da fällt dann die ganze Anspannung los, die jetzt genieße die Reise und es geht irgendwie. Es kommt wieder auf den Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt hatte mit Startups gründen. Viele Leute haben eine Idee, ich möchte mal mein eigenes Unternehmen gründen. Und die meisten Leute kommen nie von dem Punkt, wo es eine Idee ist, zu dem Punkt, wo man die Firma anmeldet und das Ganze auch verfolgt. Und bei Projekten, bei solchen Projekten ist es genau dasselbe. Die meisten Expeditionen, die scheitern, bevor sie überhaupt starten. Daher ist für mich das Losfahren ein ganz, ganz toller Moment, weil jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, jetzt geht es um die Welt und um die Welt und das und Punkt. Also von dem Moment ist Scheitern nicht mehr möglich in meinem Kopf.
Ich habe mal bei einem Startup gearbeitet und da gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, das wird sowieso nichts, das schafft ihr nicht. 9 von 10 Startups scheitern oder so ungefähr ist ja die Zahl. Nun kann ich mir vorstellen, dass es auch bei dir Leute gab, die gesagt haben, bist du wahnsinnig. Also angefangen beim Schwimmen bis überhaupt zu dieser Distanz einmal rum. Hat dich das dann noch zusätzlich ein bisschen gereizt und gepusht, das denen auch zu zeigen? Da klar geht das?
Gerade beim Schwimmen natürlich hochinteressant, weil beim Laufen habe ich mittlerweile, beim Radfahren habe ich bewiesen, ich kann's, und beim Schwimmen, ich bin doch vorher noch nie im offenen Meer geschwommen und bin auch kein Schwimmer gewesen. Jetzt erzählen mir auch Langstreckenschwimmer und Segler, die ja so viel mehr wissen, was da auf mich zukommt, die haben mir alle gesagt, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Und sich dann darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nee, das geht, hat doch keiner gemacht, ist aber kein Grund, dass es nicht geht. Es ist einfach nur, es hat noch keiner probiert. Und mich hat es zusätzlich motiviert. Und das Interessante ist aber wirklich für mich in dem Moment, wo ich mich dazu 100% committed habe und bin jetzt gestartet, da gibt es in meinem Kopf wirklich keinerlei Zweifel mehr. In dem Moment, wo ich los bin, geht es für mich um die Welt und komme, was wolle. Daher ist das so ein toller Moment, das tatsächliche Starten.
Hm. Ja, und für alle, die deine Story vielleicht bisher auch noch nicht so verfolgt haben, magst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, du bist ja ohne Begleitung unterwegs gewesen, also zwischendurch natürlich immer mal von deinem Filmteam und deinen Sponsoren und natürlich auch von Fahrradfahrern, Läufern, die dich begleitet haben. Aber ansonsten bist du eigentlich grundsätzlich alleine um die Welt getourt und hast eine gewisse Ausrüstung dabei gehabt, die natürlich möglichst wenig wiegen sollte. Wie hast du das organisiert?
Ist mit die schwierigste Herausforderung gewesen an sich, nicht der Sport und die Distanz von 120 Ironmans, sondern das Ganze drumherum. Ich bin komplett unsupported unterwegs gewesen. Das heißt, es war zwar ab und zu eine Filmcrew dabei, die waren aber nicht dazu da, mir mein Gepäck zu tragen. Sondern die haben teilweise im Hotel übernachtet und ich habe halt dann draußen irgendwo in der Wüste gelegen. War gerade beim Schwimmen eine enorme Herausforderung. Ich habe so ein Floß hinter mir hergezogen mit Schlafsack und Essen drinne und bin dann abends irgendwo an Strand, dann auf irgendwelche Felsen geschwommen, habe da übernachtet und am nächsten Tag an derselben Stelle wieder ins Wasser. Einkaufen bin ich dann in irgendwelche Häfen geschwommen, habe dann mit Neoprenanzug und Floß unterm Arm bin ich dann in den nächsten Supermarkt gelaufen zum Einkaufen.
Schön im Neoprenanzug reingelaufen.
Ja, so eine kleine Tropfspur habe ich auch manchmal hinter mir gelassen. Also es gab auch komische Blicke und bin dann wieder zurück in an selben Ort wieder ins Wasser. Und die Logistik dahinter war die Hölle, weil wenn's Wind oder Strömung gibt, dann bin ich halt langsamer. Und da bin ich dann oft ohne was zu essen gewesen oder habe dann ja sehr notdürftige Schlafplätze gehabt. Aber es ist Teil vom Abenteuer und es ist Teil vom Erlebnis. Beim Radfahren und Laufen war es ein kleines bisschen einfacher, wobei beim Laufen natürlich auch die Distanzen natürlich auch sehr, sehr groß sein können, wenn es dann in der Wüste ist.
Also Teil vom Abenteuer, das hört sich ja so an nach dem Motto, wenn ich jetzt nur im schönen Wetter mit dem Motorrad irgendwo langfahre, das hat dann noch nicht viel von Abenteuer, ne? Es muss schon auch ein bisschen schwer sein oder es darf ruhig auch mal ein bisschen wehtun, damit es zum Abenteuer wird, oder?
Also für mich ist die Definition von Abenteuer immer, dass es dass man sich bisschen ins Ungewisse stürzt. Also, dass man nicht genau weiß, was jetzt passiert. Das muss nicht unbedingt wehtun oder muss ungemütlich werden. Man kann auch ein Abenteuer bei tollstem Wetter in den Bergen haben. Aber ein Abenteuer für mich hat immer den Faktor, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Und wenn ich jetzt ein Begleitauto hinter mir habe oder ein Begleitboot, was ja letztendlich, ja, es wird, kommt irgendwas Unvorhergesehenes, ein Problem kommt auf, ja, dann steige ich halt ins Auto oder meine Crew löst mir das Problem. Das heißt, man nimmt das ganze Abenteuer raus. Und klar sind da oft auch sehr, sehr schwierige Momente dabei, positive und negative Überraschungen. Aber das sind die Momente, an die ich mich erinnere. Also das ist einfach mit das Schönste am Projekt.
Apropos das Ungewisse, es gibt dann eben auch Situationen, auf die ist man vielleicht nicht so vorbereitet. Du schreibst dann ja auch in deinem Buch, wie du während deines Schwimmens auch mal in die Dunkelheit gekommen bist und eine ganze Ecke von der Küste entfernt warst und dir erstmal überlegen musstest, wo es jetzt hingeht, oder? Du hattest da auch echt schwere Momente, ne?
Das war für mich der schwerste Moment überhaupt. Ich bin normalerweise immer an der Küste entlang geschwommen, aber habe natürlich auch mehrere Querungen gehabt. Also ich musste manchmal auf eine Halbinsel oder eine Insel raus und das waren dann schon mal 7-8 Kilometer offenes Meer. Und ich erinnere mich an meine allererste große Querung, das ging vom Festland auf die Insel Pak raus und ich habe gedacht, das schaffe ich noch, bevor es dunkel wird. Jetzt gab es aber irgendwelche Strömungen, von denen ich nicht gewusst hatte und ich bin dann einfach so 3-4 Kilometer vor der Küste in die Dunkelheit gekommen. Wenn man dann so im stockfinsteren Meer alleine schwimmt und ja, es ist einfach alles dunkel, man sieht nichts. Ich habe nur die Umrisse von den Bergen gesehen, also ich wusste schon, in die Richtung ist Land, aber konnte im Dunkeln nicht wirklich einschätzen, komme ich jetzt näher oder nicht, weil man die Distanzen nicht wirklich einschätzen kann. Und das ist so vom Gefühl her auch weit außerhalb meiner Komfortzone. Das ist, fühlt sich so an, als ob man einfach hier nicht sein sollte.
Ist es als Abenteurer dann auch mal okay, Angst zu haben?
Absolut. Also ist jetzt nicht, dass ich da Panik gehabt hätte. Es ist einfach mehr so das Gefühl, mal so ein mulmiges Gefühl und denkt dann natürlich auch, okay, was ist jetzt da unter mir? Ich weiß natürlich, Haiattacken gibt es im Mittelmeer so alle 15 Jahre mal, aber man fragt sich natürlich dann trotzdem, okay, was ist unter einem? Und letztendlich gehört auch das zum Abenteuer dazu. Damit meine ich jetzt nicht die Gefahr. Die Gefahr versuche ich auch, soweit es irgendwie geht, zu eliminieren. Aber das mal, was schief geht, das gehört zum Abenteuer auch absolut dazu.
Ja, und dann bist du nachher eine ganze Weile in der Türkei gewesen. Viel zu lange, viel, viel länger, als du eigentlich sein wolltest. Denn dann kam natürlich die Corona-Krise mitten rein in deine Tour und drohte sie, dir auch ein bisschen kaputt zu machen. Denn du kamst nicht nach Russland rein. Ne? Erzähl mal, wie ist es dir denn doch gelungen?
Also ich hatte ursprünglich eine Südroute geplant und die Planung war vor Corona. Und ich war in der Türkei und es wurde klar, alle Grenzen nach Osten hin sind erstmal zu, gerade die Landgrenzen. Also man konnte teilweise noch fliegen, aber halt nicht über Land einreisen. Und ich bin dann, ich glaube, 7 Wochen in der Türkei festgesessen, bis ich da eine Lösung gefunden habe. Habe dann über sehr, sehr viele Kontakte und Vitamin B ein Sportvisum vom Olympischen Komitee bekommen und eine Sondereinreisegenehmigung vom Innenministerium. Und ich bin dann zurück nach Bulgarien und dann über Osteuropa und die Ukraine im März nach Russland eingereist. Auch der Grenzübertritt war eine sehr spannende Situation, denn die Grenzbeamte haben natürlich jetzt seit einem Jahr niemand anderen mehr außer russischen LKW-Fahrern gesehen. Und jetzt kommt hier ein Deutscher auf seinem Fahrrad angeradelt und behauptet tatsächlich, dass er hier auch rein darf. Und das hat dann erstmal, also ich habe dann mein Visum vorgezeigt, mein Pass, da stand Olympisches Komitee drin, also sie haben gewusst, okay, das ist wichtig und haben mich dann erstmal da in ihrer Tee da für 4 Stunden geparkt. Also sie waren super nett und freundlich, aber haben mich tatsächlich wieder zurück in die Ukraine geschickt. Und am nächsten Tag habe ich dann nochmal viele persönliche Kontakte zur Geltung gemacht und war dann auf so einer Liste drauf vom Innenminister persönlich, dass ich einreisen durfte. Und da ist mir dann aber doch ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann die Grenze tatsächlich überquert habe, weil ansonsten wäre es zurück nach Deutschland gegangen. Das war erstmal alles zu sonst.
Genau, China war ja auch quasi dicht. Also hättest du eigentlich dann andersrum versucht zu fahren, ne? Du wärst dann nochmal nach Portugal zurückgefahren oder wie hättest du es gemacht?
Genau, also das war, hätte Russland nicht geklappt, dann wäre es ganz sicher, dass jetzt in absehbarer Zeit der Weg nach Osten zu ist. Und der Plan C oder, wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei E oder F, wäre tatsächlich gewesen, umzudrehen, nach Portugal zu radeln, durch Europa ging es noch, und dann nach Amerika rüber zu segeln, einmal quer durch die USA zu rennen, in der Hoffnung, dass dann einfach 7-8 Monate später sich eine Lösung in Asien aufgetan hat. Mhm. Also dass einfach die Zeit dann die Pandemie regelt. Aber es wäre natürlich ein Fiasko gewesen, der für mich wirklich alles so komplett neu zu planen.
Aber auch das gehört ja dazu und auch das kann man ja von dir lernen, glaube ich. Wie reagiert man jetzt auf Überraschungen, auf unvorhergesehene Situationen? Wie improvisiert man überhaupt und wie bleibt man da auch gedanklich irgendwie flexibel? Dir ist es dann also auch gelungen, kann man sehr schön im Buch nachlesen, nach Russland einzureisen und du wusstest, du kommst in den sibirischen Winter, den eigentlich alle Menschen meiden würden, außer die, die da vielleicht wohnen und das gewohnt sind. Aber er gilt ja nun mal auch als einer der härtesten überhaupt und du fährst dann mit dem Fahrrad da rein. Also das ist eigentlich schwer nachvollziehbar, wie man sich in so eine harte Situation reinstürzt. Wohl wissend, man hat das Zelt dabei, man zeltet draußen bei Minustemperaturen, aber dich hält das nicht ab, ne?
Es war für mich auch ein ganz großes Abenteuer. Ich will ja letztendlich immer neue Erlebnisse, neue Erfahrungen haben. Und ich habe auf dem Fahrrad sehr, sehr viel gesehen, aber so einen richtigen sibirischen Winter bisher noch nicht. Deshalb habe ich mich auch da richtig drauf gefreut. Ich war vorher in der Kältekammer von der Deutschen Bahn, habe ich mal alles getestet. Und daher, ich wusste ja, ich bin so gut es irgendwie geht vorbereitet. Da ging es zum einen natürlich um mich, um den Körper, aber genauso auch so Fragen, wo man auch gar nicht erstmal dran denkt. Was passiert bei der Kälte mit dem Fahrrad? Was passiert mit der Elektronik? Funktioniert das noch? Und das größte Problem waren die Schmierstoffe. Also funktioniert die Kette noch oder friert das alles ein? Und ich war so gut vorbereitet, wie ich konnte und habe mich dann ins Abenteuer gestürzt.
Ja, und da gibt es dann ja mehr oder weniger auch eine große Hauptstraße, die man dann fährt und zwar auch nicht alleine, ist natürlich kein Radweg, sondern mit diesen großen russischen Lastern und die kamen dir dann auch manchmal schon gefährlich nahe, hast du geschrieben. Du musstest sogar einmal vom Rad springen an einer Stelle.
Ich musste mal während meinem Eurasien-Rekord 2017 vom Rad springen. Dieses Mal bin ich dann in Westrussland auf kleineren Straßen unterwegs gewesen. Bin dann wirklich teilweise übers Eis und kleine Feldwege geradelt, um einfach irgendwie den großen Hauptverkehrsstraßen aus dem Weg zu gehen. Und ab dem Uralgebirge gibt es dann nur noch eine Straße. Aber das Schlimmste vom Verkehr hat man dann langsam hinter sich. Also Russland wird mit jedem Kilometer nach Osten ein bisschen schöner und ein bisschen wilder und ein bisschen weniger Verkehr. Aber der westliche Teil macht wirklich keinen Spaß. Also Russland wird erst so ab dem Baikalsee wirklich schön zum Fahrradfahren.
Nun haben sich viele schon gefragt, wie navigiert man da? Das hast du ja auch schon mehrfach erklärt. Du hast dann eine App dazu, hast dein Smartphone dabei, lädst das natürlich unterwegs auf oder da, wo du halt unterkommen kannst. Trotzdem fragt man sich als Deutscher, hat der denn da immer Empfang in der Wildnis? Aber anders als in Deutschland hat man es offensichtlich.
Also ich hatte erst zweimal in meinem Leben wirklich Probleme, wo ich mehrere Tage praktisch keinen Empfang hatte und darauf angewiesen war. Das eine Mal war während Cape to Cape in der Sahara und das andere Mal war im Bayerischen Wald. Also in Sibirien, also selbst in Ostsibirien ist der Empfang teilweise besser als in der deutschen Großstadt.
Tja, das lassen wir mal so stehen an dieser Stelle zum Thema Digitalisierung. Du warst doch Eisbaden, das verbindet uns ja. Wir gehen ja hier auch in der Ostsee gerne Eisbaden und zwar im Baikalsee, der ja auch zugefroren war. Ne? Das heißt, ihr habt euch da wirklich klassisch ein Loch reingehauen.
Wo ich am Baikalsee war, hat mich allerdings das russische Fernsehen besucht, um da so eine kleine Doku zu drehen. Und dann, ich habe ja in meinem Kopf mir immer den Baikalsee visualisiert. Das war für mich so das große Highlight in der langweiligen sibirischen Tiefebene. Ich will dahin und an dem kann man ja nicht einfach vorbeifahren. Also es war für mich immer klar, wenn du am Baikalsee ankommst, dann musst du da auch reinspringen. Und es war ein bisschen früh in der Badesaison, aber machte ja auch oben in Rostock. Und da habe ich zu dem Fernsehmoderator gesagt, ey, du kommst doch aus Irkutsk, hier gibt es keine Ausreden. Und er war sofort dabei. Und dann haben wir uns mit Steinen ein kleines Loch in den See gemacht und sind da erstmal reingesprungen.
Ja, das habe ich kürzlich auch gesehen. In Moskau machen sie das auch. Da gibt es auch so einen großen See in der Stadt, der dann zufriert. Und da schneiden sie dann auch so eine 10-Meter-Bahn rein und machen dann sogar Eiswettschwimmen. Also die Russen sind ja Kälte gewohnt, anders als wir Deutschen eigentlich. Aber mich interessiert natürlich auch nochmal, wie schafft man es oder wie hast du es geschafft, da auch in dieser Kälte bei minus 10, minus 20 Grad draußen zu zelten? Du hast ja schon gesagt, wichtig ist, dass die Sachen trocken sind, in denen man schläft, weil natürlich fährst du durch den Schnee, durch den Matsch, durch den Regen. Eigentlich ist alles klitschnass, aber das stelle ich mir dann schon außergewöhnlich schwer vor, da auch nicht den Mut zu verlieren, sich da in dieser Kälte auch noch irgendwie in den Schlaf zu kommen.
Ich hatte natürlich die richtige Ausrüstung und auch ja, einen guten Schlafsack etc. Deshalb die wirklich kalten Tage, wenn es auch tagsüber minus 15 hatte, das war überhaupt kein Problem, weil das ist eine extrem trockene Kälte. Und dann einfach aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt, dass man nicht schwitzt, abends einen schönen Schlafplatz und alles ist gut. Die richtigen Probleme, die hatte ich vor allen Dingen, wo es dann schon Richtung Frühjahr ging. Und Frühjahr in Sibirien ist dann tagsüber vielleicht zu 0 Grad oder knapp über 0 und nachts minus 15. Und das heißt, die ganzen Schneemassen schmelzen, es gibt vielleicht auch noch Schneeregen oder so tagsüber, alles ist patschnass. Und dann nachts bei minus 15 Grad in den Schlafsack. Das war die absolute Hölle.
Und dann wachst du auf und alle Sachen sind gefroren. Und deine Stiefel waren gefroren und du musst da rein, ne?
Das Highlight war immer in die steif gefrorenen Schuhe rein. Und morgens. Aber es ist dann halt minus 15 Grad im Schlafsack morgens. Man wacht auf und es hilft ja nichts. Also das Beste, was man jetzt tun kann, ist schnell alles zusammenpacken, Sachen anziehen und losfahren. Dann wird es wieder langsam ein bisschen wärmer. Also das Schlimmste ist tatsächlich immer der erste Moment. Und das weiß ich ja. Deshalb, ich sage auch immer auf Englisch, do shit first. Und genauso ist es. Wenn man eine unliebsame Aufgabe hat und die dann immer weiter hinauszögert, dann wird es davon auch nicht besser. Sondern das Beste ist einfach machen und ja, wenn man einmal gestartet ist, dann wird es auch langsam besser.
Und dann ergeben sich auch Übernachtungsmöglichkeiten. Du warst dann auch bei jemandem in der Sauna, in der ihr dann auch noch einen kleinen Schnaps getrunken habt. Aber du warst lange allein, also lange Strecken. Damit darf man offensichtlich dann auch kein Problem haben. Aber wurde es dir dann auch schon mal einsam oder hast du dann zwischendurch auch mal jemanden angerufen? Oder hast du gesagt, nee, ich bin jetzt hier wirklich im Russland-Modus und Ich suche jetzt auch nicht unbedingt den Kontakt zur Heimat. Du kannst ja über dein Smartphone theoretisch auch jederzeit jemanden anrufen, ne?
Also ich habe viel Kontakt mit meinem Vater über WhatsApp und wir sprechen so alle 2 Tage. Und ansonsten bin ich nicht wirklich alleine in der Wildnis. Ich so eine Nacht auf dem Baikalsee, ich bin dann auf dem Eis gezeltet. Das ist wunderschön, da fehlt mir auch niemand. Russland ist allerdings ein bisschen ein Sonderfall, weil in Russland ja kein Mensch Englisch kann. Mhm. Geschweige denn Deutsch. Das heißt, dort habe ich dann tatsächlich mal auch Wochen, wo ich mit niemandem, sag ich mal, face-to-face reden kann, der meine Sprache spricht. Ist also nochmal ein bisschen was anderes als jetzt in anderen Ländern. Trotzdem muss ich sagen, das einzige Mal, dass ich so Einsamkeit auf der Reise richtig gefühlt habe, das war dann, wo ich in Mexiko berühmt wurde und den Massen dann aber teilweise komplett alleine gegenübergestanden bin. Also wenn ich dann irgendwo in einem Dorf angekommen bin und da sind 1000 Leute, die alle mit mir ein Selfie haben wollen, keiner kennt mich wirklich und ich bin da allein und muss hier irgendwie mich aus der Situation befreien. Das ist dann eher, wo man sich einsam fühlt. Mhm. Also in der Anonymität.
Wie hast du eigentlich deine Reise geplant? Du hättest ja theoretisch auch durch Sibirien laufen können, dann wärst du der russische Faustkamm geworden. Das wäre auch lustig. Aber wolltest du da möglichst schnell durch diese Kälte oder warum diese Reihenfolge?
Ich habe das ganze Projekt ja auch als 120-fachen Ironman angelegt. Also die Distanzen stimmen auch so plus minus 1% tatsächlich überein. Mhm. Und klar, die Radstrecke, die ging, ist am Ende unterteilt, was aber daran liegt, weil man nur an sehr wenigen Orten so eine lange Distanz schwimmen kann, ohne Begleitboot. Das Laufen war immer klar, das soll einmal quer durch den Kontinent sein. Und ursprünglich hatte ich da San Francisco, New York geplant und bin dann eben auf Mexiko umgestiegen, weil ich in die USA nicht reingekommen bin. Aber von der Distanz her, war klar, es sollten 21.000 Radfahren und 5.000 Laufen sein und daher Europa und Asien auf dem Fahrrad und Amerika zu Fuß.
Hat sich so ergeben, ne? Passte dann. Und du hast es dann geschafft bis zur russischen Grenze im Osten und kamst dann da auch nicht wirklich weiter, mitten in der Corona-Krise natürlich jetzt der Yachthafen nicht prall gefüllt. Und was ich spannend fand, du wolltest es dann auch möglichst nachhaltig halten, also nicht mit dem nächsten Flieger rüber. Warum ist dir dieses Thema so wichtig und ist das vielleicht auch so ein Signal, was du damit senden willst, dass du jetzt eben nicht mit PKWs und LKWs unterwegs bist, sondern zu Fuß mit dem Rad oder manchmal auch als Schwimmer?
Also ich war jetzt in mittlerweile über 100 Ländern und die seit 4 Jahren jetzt auch als Beruf bin ich praktisch nonstop in sehr abgelegenen Gegenden der Welt unterwegs und die Folgen vom Klimawandel, das sehe ich einfach überall. Es ist jetzt aktuelles Corona überall in den Nachrichten und im Kopf, aber die nächste große Krise, das wird der Klimawandel sein, außer Frage. Und daher möchte ich eben mit meinen Zeichen, auch mit meinen Aktionen auch immer so ein bisschen Zeichen dafür setzen und arbeite seit mehreren Jahren noch mit verschiedenen Charity-Organisationen in dem Bereich zusammen und will eben auch zeigen, hey, wenn ich das mit meiner eigenen Körperkraft schaffe, einmal quer durch Mexiko rennen und dann braucht man vielleicht nicht das Auto nehmen, um zum nächsten Bäcker zu fahren, sondern vielleicht schwingt man sich aufs Fahrrad. Also das möchte ich eben auch damit zeigen. Mhm. Und ich bin am Ende dann in Vladivostok angekommen. Der ursprüngliche Plan war, mit dem Segelboot über den Pazifik und dann genauso auch mit dem Segelboot über den Atlantik. Und das ist das Einzige, was tatsächlich nicht geklappt hat. Ich habe dort lange Zeit versucht, ein Segelboot zu bekommen, aber es gab an der ganzen russischen Pazifikküste kein einziges Segelboot, weil im Winter ist es da gefroren, das heißt, die sind alle im Süden und jetzt durften sie wegen der Pandemie nicht mehr zurück, weil die Grenze zu war. Also es war ausgeschlossen. Und der Plan B war dann ein Frachtschiff, aber auch da die Konsequenzen von einem Corona-Fall auf einem Frachtschiff, die kosten einen 2- oder 3-stelligen Millionenbereich Betrag, weil dann das ganze Frachtschiff mal 2 Wochen im Hafen stillgelegt wird. Und dementsprechend haben mir die Reedereien mehrere gesagt, ja, es ist ja, wir würden dich ja gerne mitnehmen, aber ja, selbst ein Geschäftsführer darf nicht an Bord. Also da geht einfach nichts.
Hm. Ja, aber du hast es dann organisiert, bist dann tatsächlich rüber nach Mexiko. Kamst mit einmal in der knalligen Hitze ja irgendwie an oder war es in Russland am östlichen Ufer auch schon recht warm?
Also in Russland, die letzten 5 Tage waren relativ warm. Ich hatte vorher noch Schneefall und dann bin ich da irgendwo bei kurz vom Pazifik abgebogen, bin ins Pazifikklima reingekommen. Und dann ändert sich tatsächlich auf 100 Kilometern. Fährt man vom Winter in Mitte Frühling, weil einfach der Pazifik-Einfluss kommt statt Kontinentalklima. Und trotzdem ging es dann nach Mexiko rüber und da waren ja 40 Grad die ersten Wochen in der Wüste.
Und dann gab es diese besondere Geschichte in Mexiko, als du dort gestartet bist, dass jemand zu dir kam und mitlaufen wollte. Und ich glaube, der hatte im regionalen Netzwerk oder irgendwie mitbekommen, dass da jemand einen Marathon laufen will. Erzähl mal.
Also ich hatte in Baja California dann, dem ersten Teil der Reise, durch Mexiko immer mal wieder vereinzelte Mitläufer. Das war auch mal immer wieder in den Regionalsnachrichten. Aber es war noch keine nationale News-Story. Also der Großteil von den Mexikanern hat mich damals nicht gekannt. Und ich bin auch viel alleine noch gelaufen. Das Ganze hat sich dann geändert, als ich in Durango dann mir plötzlich eine Straßenhündin hinterhergerannt ist, La Coqueta. Und also sie hat in der Straße gelebt, aber ist wohl gerne gelaufen und ist mir gefolgt. Und ich konnte sie auch nicht mehr loswerden. Also ich habe erst versucht, sie zu verscheuchen, weil ich ja dann durch Mexiko-Stadt und andere Millionenstädte gerannt bin. Da bin ich einfach nicht das richtige Herrchen. Aber sie hat vor meinem Zelt übernachtet, vom Supermarkt gewartet und ist mir überall hin gefolgt. Und ich habe dann war dann noch wieder im Regionalfernsehen ein paar Tage später und habe dann für sie ein neues Zuhause gesucht. Und wie das halt so in Mexiko ist, sie ist dann dahin gebracht worden, hat dann einen großen Empfang gehabt mit dem Bürgermeister war da und die Gemeinde. Sie haben mir eine Medaille um den Hals gehängt, haben sie zur Ehrenbürgerin oder eben Ehrenhündin ernannt. Und dann hat Fernsehen sie besucht und am nächsten Tag war das eine nationale News Story. Und zwar nicht nur die Hündin, sondern ich auch. Und seitdem war ich dann wirklich nie wieder alleine.
Und dieser Spitzname, den du dann bekommen hast, der deutsche Forrest Gump, das hatte ja auch mit deinem Cap zu tun. Hattest du das schon dabei? Also war das schon so ein bisschen auch die Storytelling-Intention hinter der ganzen Geschichte oder ergab es sich?
Also ich habe immer gewusst, wenn ich mal durch ein Land oder einen Kontinent renne, dann mache ich das mit einem langen Bart und mit so einer Papa Gump-Mütze. deshalb, das war schon geplant. Die habe ich mir auch nach Tijuana schicken lassen. Da geht's, ja, zum einen ist es natürlich Teil vom Storytelling, ist eine super Story und die Medien haben es ja auch aufgegriffen. Also ich habe ihnen da schon ein bisschen bei geholfen. Aber das hätte ich auch sonst gemacht, weil ich einfach Forrest Gump immer so super fand. Es war mein Lieblingsfilm als in der Kindheit. Den Namen hat aber tatsächlich, die Medien haben den für mich ausgesucht, nicht ich selbst.
Du hast die Vorlage gegeben, ne? Sozusagen. Ich habe den Film auch nochmal gesehen. Ich sagte es ja schon, als du in Mexiko warst, wurde ich darauf aufmerksam und musste dann natürlich auch gleich nochmal den Forrest Gump-Film schauen, der ja dann auch immer gefragt wird, warum machst du das? Ja, einfach weil ich gerne laufe und Dinge erlebe. Und diese Frage, glaube ich, war wahrscheinlich auch eine, die dir am meisten gestellt wurde. Warum macht jemand das? Und so einfach wie deine Antwort ist, ist das nicht auch ein bisschen, ja, also stellt das die Leute dann in der Regel zufrieden, wenn du sagst, naja, ich möchte halt Abenteuer erleben, die erwarten ja wahrscheinlich sonst was.
Die meisten Leute verstehen es und da geht es ganz einfach darum, ich habe das die letzten 14 Monate mehr erlebt als viele andere Leute in 20 Jahren oder in ihrem ganzen Leben. Und klar, es ist nicht immer einfach, oft auch schwer, aber das gehört genauso dazu und das sind hinterher tolle Erlebnisse. Wenn ich mal alt bin, habe ich jede Menge tolle Storys zu erzählen. Also ich habe das Gefühl, ich lebe mein Leben und das ist mit nichts zu ersetzen.
Dadurch hast du auch viele Leute inspiriert, vielleicht auch mal selber aus der Komfortzone herauszukommen. Auch wenn das manchmal gefährlich ist, in Mexiko hast du ja auch mit den verschiedenen Kartellen dann nochmal Kontakte gehabt. Die haben aber auch gesehen, Mensch, der ist hier auf seiner Mission und ist unterwegs und haben dich dann so durchgelassen. Aber was würdest du auch ganz normalen Leuten, die in ihrem Daily 9-to-5 in ihrer Routine drin sind, empfehlen? Wie bricht man da so aus? Also nicht jeder wird jetzt so eine großen Projekte angehen können, aber vielleicht schafft man es ja auch mit kleinen Schritten.
Also das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Das heißt, mein größter Tipp ist immer, nicht alles überplanen, sondern einfach nur machen. Und es müssen auch nicht, ich bin natürlich auch nicht von einem Tag zum nächsten aufgebrochen zum Triathlon rund um die Welt. Es sind so Kleinigkeiten mit, wo ich noch in München gearbeitet habe. Da bin ich unter der Woche im Sommer abends ein bisschen früher Feierabend gemacht, bin mit dem Auto an den Tegernsee gefahren und bin dann dort Trailrunning gewesen. Habe abends auf dem Berg übernachtet und bin am nächsten Morgen runtergerannt, nochmal in den See gesprungen und wieder zurück zur Arbeit gefahren. Und an so einem Tag habe ich keinen Stress gehabt. Das war, ich habe meinen Ausgleich gehabt. Mit sowas beginnt man und dann werden die Projekte immer ein bisschen größer. Und trotzdem Dinge nicht zu lange herauszögern. Denn es klingt immer so viel, ein Marathonrennen oder 10 Marathons, das ist es aber gar nicht, wenn man es in seinem Kopf in kleine Ziele herunterbricht. Man muss starten und das Riskanteste, gerade in Deutschland hat man immer die Mentalität, noch in die Altersvorsorge einbezahlen und wenn ich mal alt bin, dann geht's mir gut, also auf Nummer sicher zu gehen. Aber das ist am Ende viel gefährlicher als jetzt mal seinen Traum zu verwirklichen, ob es ein Startup ist oder ob es eine große Reise ist, denn wir wissen ja nicht, ob wir das mit 60 noch können. Das Leben hat oft auch andere Wendungen, deshalb ja, einfach machen.
Was hast du in Mexiko oder auch in anderen Teilen der Welt, durch die du gekommen bist, so erlebt? Was hat man da für ein Bild von uns Deutschen?
Die Mexikaner waren immer unglaublich überrascht von mir. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen zu meiner Beliebtheit in Mexiko beigetragen. Deutsche sind sehr, sehr gern gesehen, haben so das Bild extrem zuverlässig zu sein. Mein Volkswagen ist einer der größten Arbeitgeber in Mexiko. Und haben aber trotzdem auch das Bild, dass sie so ein bisschen humorlos sind und keinen Spaß verstehen und so ein bisschen steif sind. Mhm. Und wenn ich dann da mit meiner da durchgerannt bin und habe mal Witze gemacht und kann ja auch fließend Spanisch und habe meine laute mexikanische Musik im Anhänger mit meinen Speakern gehabt und da war ich irgendwie so, ich habe nicht dem Bild des klassischen Deutschen entsprochen und ja. Das kam auch super an.
Aber du wärst eigentlich, wolltest du durch die USA laufen? Das ist dann vielleicht also nochmal was wir irgendwann sehen?
Das möchte ich nicht ausschließen. Also USA ist nach wie vor ein Land, was mich sehr reizt, hat ganz tolle Natur natürlich und ist auch ziemlich groß. Trotzdem muss ich sagen, das war Glück im Unglück, denn Mexiko war einfach grandios.
Ja, Ja, und dann war der Rest eigentlich nur noch ein kleiner Endspurt, einmal durch Europa bis nach Hause, bis nach München, wo du jetzt Ende letzten Jahres hier angekommen bist. Wie war der Moment, als du dann wieder auf den Platz gefahren bist und du wurdest ja auch schon erwartet von deinen Familienfreunden und Fans? Also wie hast du dir den ausgemalt und war er dann auch so?
Ja, war natürlich ein emotionaler und toller Moment, weil ich auch viele Freunde und Familie 14 Monate lang nicht gesehen habe. Und ging dann schon in die Richtung, wie ich mir das auch ausgemalt habe und auch visualisiert habe. Es ist aber nicht, dass man wieder, was ich am Anfang gesagt habe, der schönste Moment ist für mich das Losfahren, nicht das Ankommen. Denn es ist nicht wie beim Fußball oder beim Fahrradrennen, dass man den Sprint gewinnt, das Tor schießt, dann hat man gewonnen. Den Moment geht es bei mir nicht. Ich weiß schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum vorher, dass ich es ja schaffe, dass es daran keinen Zweifel gibt. Und wenn man dann ankommt, dann ja, man ist froh, es ist geschafft, aber es ist nicht der Moment, wo man denkt, von einem Moment auf den nächsten, okay, das überrascht jetzt irgendwie.
Man braucht aber, um solche Abenteuer anzugehen und auch zu bestehen, ob das jetzt im Extremsportbereich ist oder vielleicht auch im Berufsbereich, wenn man was gründet oder etwas angeht, dann braucht man ja auch wirklich eine gewisse Haltung oder auch ein gewisses Mindset, wie man so neudeutsch sagt. Das kann man sich jetzt aber auch nicht so herbeizaubern. Also manchmal ist der Schweinehund ja dann auch so stark, dass es wirklich schwer ist, da in so eine Herangehensweise hereinzukommen. Also was kannst du dafür für Tipps geben? Wie kann man sich da selber in so eine Richtung trainieren möglicherweise?
Also es gibt vor allen Dingen zwei Dinge, die absolut essentiell sind. Es gibt natürlich viele Strategien für das Mindset, aber es gibt zwei Dinge, die müssen gegeben sein. Und das beginnt damit, ich behaupte, ich kann bei 90% von den Leuten, wenn sie eine große, schwierige Expedition haben oder ein großes, schwieriges Projekt, dann kann ich vorher bei 90% den Leuten sagen, ob die das schaffen oder nicht. Und das beginnt, liegt an der am Optimismus. Glaube ich eigentlich fest daran, dass ich das schaffe oder nicht? Gibt es zwei Arten von Leuten. Es gibt die sagen, ja, ich hoffe, ich schaffe es in 100 Tagen. Oder wenn alles gut geht, dann habe ich es in 100 Tagen geschafft. Oder vielleicht schaffe ich es in 100 Tagen. Also sie lassen sich ein Hintertürchen auf. Und eins kann ich versprechen, wenn es bei schwierigen Projekten, bei schwierigen Expeditionen, da geht niemals alles nach Plan. Und wenn es nicht nach Plan geht, dann hat man besser kein Hintertürchen auf, sondern man glaubt fest daran, dass man es kann. Also kein Konjunktiv nutzen, sondern ich kann das und ich werde und das schaffe ich. Ist nicht nur bei meinen Projekten so, sondern genauso im Vertrieb oder beim eigenen Unternehmen, wenn ich zum Kunde gehe und sage, ja, lieber Kunde, ich hoffe, dass das Produkt kann Ihnen helfen. Dann denkt sich im Unterbewusstsein der Kunde, ja, Sie hoffen das, aber wir wissen es nicht. Vielleicht doch keine gute Idee. Und so geht es durch alles im Leben hindurch. Also wirklich dieser Optimismus und feste Glaube daran, dass man Erfolg haben wird, der ist unabdingbar. Und der zweite Punkt ist, kleine Ziele haben. Also man braucht natürlich eine große Vision, das muss man sich auch visualisieren, aber im Tagesgeschäft kleine Ziele haben, also es herunterbrechen. Ich laufe in meinem Kopf immer zum nächsten Schokoriegel, zum nächsten Tacos und die sind nie weit entfernt. Aber man muss die Ziellinie einfach sehen können, wenn sie noch weit entfernt ist.
Es gab ja noch diese große Dokumentation, die im letzten Jahr auf Netflix rauskam, über Nims Purja, der die 14 höchsten 8000er bestiegen hat. Hast du die vielleicht auch gesehen? Der hat ja auch etwas geschafft, was noch keiner so geschafft hat. Ich glaube, der alte Rekord lag bei 7 Jahren. Er hat es in unter 7 Monaten geschafft und hatte auch immer dieses feste Ziel und es gab keinen Plan B und ich ziehe das durch und unterwegs sind ganz viele verrückte Sachen passiert. Aber seine Reise und deine Reise, die waren so für mich im letzten Jahr so zwei Sachen, die A gezeigt haben, es geht. Auch Sachen, die man sich vorher nicht selber vorstellen konnte. Und die aber auch, die einen selber auch manchmal so nachdenklich machen, warum ist man eigentlich immer in dieser Routine, wie kann man da vielleicht auch mal ausbrechen, ne?
Also ich habe sie noch nicht gesehen in Filmen, aber steht bei mir auch auf der Liste, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Und genau darum geht es, einfach Dinge anders zu machen. Also auch der Titel von meinem Buch ist ja Das Limit bin nur ich und das spielt eben genau darauf auch ab, dass das größte Limit ist der eigene Kopf. es gibt, also ich meine, ich hatte auch keine Ahnung, was mich erwartet im Mittelmeer beim Schwimmen, aber es geht. Und das Schwierigste ist einfach, den Mut zu haben.
Ja, und wir können uns auf einen Film freuen, den ihr gedreht habt, der im April in die Kinos kommt. Gib uns mal einen kleinen Vorgeschmack. Was erwartet uns?
Genau, es kommt der Langfilm raus, Valle la Pena, kommt im April in die Kinos. Und der wird natürlich den Fokus haben des ersten Triathlons rund um die Welt mit 14 Monaten meines Abenteuers durch so viele Länder in verschiedenen Disziplinen. Aber es geht eben auch ein bisschen tiefer um die Motivation dahinter, wie kommt man dazu, sowas überhaupt zu machen und auch wie schafft man das? Und ich habe ihn noch nicht gesehen, den Film, also ich bin sehr gespannt. In 2 Wochen werde ich ihn zum ersten Mal den Rohschnitt sehen. Und ja, ich freue mich unglaublich drauf, wird der erste so richtige professionelle Film auch von mir.
Wie weit ist das eigentlich von einem Untrainierten alles weg, was du da schaffst? Ist das etwas, was man mit ein paar Wochen oder Monaten Training so oder so ähnlich auch hinbekommen kann? Ich meine, du sagtest ja auch, du warst eigentlich kein Schwimmer und hast dann einfach mal so einen Rekord dahingelegt. Könnte ich jetzt, wenn ich es will und loslege, vielleicht nicht sowas wie du, aber sowas in der Richtung angehen, solche großen Projekte? Weil auch gesundheitlich, ne, diese Belastung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder so schafft, wie du das da machst.
Also hierzu muss ich ein ganz klares Jein sagen. Das Erste, die Distanzen. Ja, die schafft man, wenn man jetzt keine Probleme hat, also keine Vorgeschichte mit Knien etc. Dann ein Marathon kann jeder rennen. Es ist nicht schwer. Und genauso auch längere Distanzen schwimmen oder Radfahren. Da ist man wieder bei dem Punkt, man muss einfach die Ziellinie sehen. Man muss es wirklich wollen. Und man muss die Ziellinie sehen. Wenn das beides gegeben ist, dann kann man weit über das hinaus wachsen, was man eigentlich für möglich hält. Und das Jein, damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, was eben nicht geht. Und das sind das in bestimmten Zeiten zu machen. Also ein Marathon laufen, das kann wirklich jeder. Den jetzt unter 3 Stunden zu rennen, das braucht dann doch ein bisschen mehr Vorbereitung. Und genauso ist mit dem Schwimmen und mit dem Radfahren auch. Auch mehrere Marathons hintereinander kann jeder, wenn man es wirklich möchte. Aber die dann auch noch in einer sehr, sehr schnellen Zeit zu rennen, ist dann eine andere Sache.
Vorletzte Frage. Du hast eine riesen Community auf der ganzen Welt. Wenn du dich jetzt auf den Weg machst, egal was dein nächstes Projekt ist, du wirst mit Sicherheit wieder Leute treffen, die dir schon folgen und die das auch total toll finden, dass du das tust und dass du das schaffst vor allen Dingen. Wie wichtig ist dir auch diese Anerkennung?
Es ist natürlich schön, wenn ich auch Leute damit begeistern kann. Und gerade in Mexiko, da sind so viele Leute mitgelaufen, die vorher in ihrem Leben noch nie irgendwie Sport gemacht haben. Ich habe mindestens 30, 40 Leute gehabt, die mir gesagt haben, hey Jonas, ich bin heute mit dir, ich bin noch nie vorher in meinem Leben so weit gerannt. Und das ist natürlich toll, wenn man so die Leute dazu begeistern kann. Aber trotzdem mache ich die Projekte für mich und nicht für irgendjemand anderen. Das ist auch nach wie vor, auch jetzt, wo es mein Beruf ist. Die erste Frage, wenn ich eine neue Idee habe für ein Projekt, ist immer, würdest du das auch tun, wenn du damit keinen Cent verdienen würdest? Und die Antwort dazu muss ja sein, sonst verfolge ich das nicht weiter.
Ja, und die letzte Frage, wer oder was inspiriert dich eigentlich?
Meine große Inspiration in der Kindheit, das war immer mein Opa. Der war Schlangenfarmer in Afrika und das fand ich als kleines Kind natürlich unglaublich toll. Aber jetzt ansonsten ein Vorbild aktuell habe ich nicht, sondern ich mache gerne meine eigenen Projekte, gehe meine eigenen Wege, reizt mich auch immer viel, viel mehr irgendwas zu machen, was noch nicht gemacht wurde, als einfach ein Projekt nochmal schneller zu machen. Aber ich habe jetzt niemanden, dem ich jetzt nacheifere.
Ja, also wir werden natürlich verfolgen, wohin die nächsten Geschichten gehen. Und du hast ja auch schon angekündigt, zumindest, dass 2023 wieder was Neues passieren wird, oder?
Auf jeden Fall. Also ich werde es natürlich wieder teilen, wenn es wieder losgeht. Jetzt sind die nächsten Monate erstmal andere Projekte dran und so gegen Ende des Jahres werde ich wieder mein nächstes großes Projekt bekannt geben.
Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Wir werden deinen Instagram-Kanal, Webseite und Co. natürlich alles in die Shownotes hier vom Podcast tun. Also folgt dem Jonas mal auf seinen unglaublichen Reisen um die Welt. Wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja irgendwann auch nochmal im Weltall. Das würde ich bei dir auch für möglich halten, dass du da auch nochmal die nächsten Reisen machst. Also vielen, vielen Dank, dass du uns mitnimmst auf die Reisen, auch heute mitgenommen hast, auch ein bisschen erklärt hast, warum du das machst und ja, uns da bestimmt auch den einen oder anderen Impuls gegeben hast, da vielleicht auch mal ein kleines Mikroabenteuer zu starten, denn manchmal wartet das Abenteuer ja sogar vor der Haustür. Manchmal geht es ja wirklich darum, den Fuß mal rauszusetzen, wie du sagst, und einfach mal zu starten. Also herzlichen Dank für dieses Interview, viel Erfolg weiterhin und vor allem natürlich auch viel Gesundheit.
Danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Dir auch viel Erfolg, Gesundheit und Spaß beim Eisbaden dann noch.
Ja, vielen Dank, Jonas. Mach's gut und bis bald. Ne? Ciao.
Ciao, bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Jonas Deichmann. Folgt dem unglaublichen Abenteurer. Ich packe euch alle Links wie immer in die Shownotes und ich danke euch auch für alle eure Nachrichten, euer Feedback, eure Wünsche, eure Kritik. Alles bitte immer her zu mir über LinkedIn oder auch über meinen Blog, wie gesagt, gabrielrath.com und über newworkchat.de landet ihr auch auf der richtigen Seite. Ich hoffe auch, dass ihr unsere Aktion unterstützt. Wir gehen ja mit den Eisbademeisters den ganzen Winter über in der mittlerweile doch recht eisigen Ostsee Eisbaden und sammeln über die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, Spenden. Wir haben bis Silvester etwas mehr als 6.000 Euro gesammelt für die Obdachlosenhilfe hier in Rostock und jetzt sammeln wir für die Rostocker Tafel und auch die brauchen unbedingt Unterstützung. Also helft bitte mit, spendet auf www.eisbademeisters.betterplace.org. Vielen Dank dafür und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge, immer freitags um 6.30 Uhr. Wir waren ursprünglich schon mal auf 7.30 Uhr, aber für alle Frühaufsteher, zu denen auch ich mittlerweile zähle, starten wir jetzt etwas eher. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.